Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde.
Hier ist der Plattenplausch mit Sendung Nummer 43, Erich. Und wir sind wieder da für eine schöne kurze Zeit. Ein bisschen Abstand von dem grauen Trüben da draußen. Wie geht's dir?
Ja, wir machen uns heute mal wieder ein bisschen gemütlich, so ein bisschen entspannt, auch ohne Rennfahrer. Einfach mal so einen kleinen Plausch wieder abliefern. Da habe ich, muss ich sagen, das ist so ein bisschen...
Wir fahren unser ganz eigenes Rennen, ne?
Tagsüber, genau, war das heute so ein bisschen mein Ziel, endlich hier diese Position einzunehmen. Ich habe das Gefühl, irgendwie draußen herrscht irgendwie so zähe Stimmung, ne? Es ist, so glaube ich, nicht...
Ist so eine klassische Migräne-Stimmung, ne?
Ja, das ist so, also draußen viele Leute sind, weiß ich nicht, ich merke das auch so im Straßenverkehr, die Leute sind unheimlich aggressiv. Für nix, ne? Wirklich für nix. Mann, ich glaube, das ist jetzt diese Omikron-Kacke zusammen mit einfach gar keine Sonne. Wann hat da eigentlich das letzte Mal die Sonne geschienen?
Ja, mit diesem nasskalten Pisswetter, ne? Man kann es nicht anders nennen.
Ich glaube, das ist im Ost, aber im Ost sag ich schon, im Norden, wie nennt ihr das? Ihr habt das da...
Nieselwetter. Pieselwetter.
Oder so.
Schiedwetter.
Ja, so, das meinte ich.
Ja, ja. Ja, und auch in der Halle eben. Ich komme ja direkt wie du vom Training, Donnerstagabend, klassischer Trainingstag. Und auch da irgendwie dezimierte Gruppe, immer wieder schwirrt Corona irgendwie durch die Trainingsgruppe gefühlt. Und auch die da waren, haben geackert und so. Aber du merkst, es ist der lockere, lässige Spruch. Der geht momentan nicht so gut raus. Der bleibt im Halse stecken.
Ja. Ist ein bisschen staubtrocken im Moment. Das ist aber auch, ich sag mal, du kannst ja jetzt, im Moment ist es ja so, dadurch, dass dieses Rotzding da so ansteckend ist, ist es ja wirklich so, du kannst ja nicht mehr sagen, alles klar, machen wir dann morgen. Weil, weiß nicht, ich teste mich halt mit so einem Schnelltest jeden Morgen einfach, ja, wegen Frau, Kind und so weiter. Machen wir das halt jeden Morgen, um halt zu wissen, wie sieht's aus mit der Kita oder nicht Kita oder was können wir machen. Und eigentlich ist halt morgens dann immer so ein bisschen Entscheidung. Was passiert denn jetzt so tagsüber, ne? Geht's ja weiter oder ist soweit? Weil ich meine, das ist ja auch Fakt, irgendwann kriegen wir es alle, ne? So wie das jetzt rumgeht, allein heute waren über 200.000 Infizierte. Das, was sie irgendwann kriegen, da kann sich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Oh, da ist aber.
Hier ist auch.
Das hilft auch gegen schlechte Laune, ne?
Hier steht drauf, Bier bewusst genießen, ne? Auf ist dem Rand so. Hier. Kennst du Tyskie? Schmeckt super,
wirklich. Klar kenne ich das, ja. Okay. Polnischer Tropfen.
So. Nee, aber wir da müssen, ich habe auch in der Vorbereitung auf die Sendung dann sofort gute Laune bekommen, weil wir umgezogen sind vom Postfach, von unserem Kummerkasten weg. Und dann habe ich die ganzen Mails da rüber geschoben in unsere neue oder zu unserer neuen Adresse.
Und in unser neues Zuhause?
Ja, und dann ins offene Ohr rein.
Ins offene Ohr.
Und dann habe ich da auch noch mal ein paar Highlights natürlich gelesen und ja, da kriegt man sofort, wird ein ganz warmes Herz mit der.
Ist so.
Ja, mit den ganzen E-Mails, die da gekommen sind in den letzten Jahren ja schon. Und die gute Stimmung, die tragen wir jetzt hier rein, Erich. Das ist auch unser Job so ein bisschen mittlerweile.
Fakt. Ja, was haben wir denn? Du hast gesagt, gerade Sendungsvorbereitung, die ist bei mir, muss ich ganz ehrlich gestehen, etwas kürzer ausgefallen, weil ich doch etwas, ich habe das erste Mal wieder so richtig trainiert nach 2 Wochen.
Stark, freut mich, dann bist du wieder back on track, kurz vor dem wichtigen Auswärtsspiel Neckarsulm.
In der Ballei, habe ich heute gelesen bei Instagram, Feuer frei in der Ballei.
Ja, der Tabellenführer kommt.
Immer noch Spitzenreiter.
Ihr spielt auswärts in Neckarsulm im Schwabenländle und wir begrüßen...
Ist das Schwabenland?
Neckarsulm ist, glaube ich, ich möchte nichts Falsches sagen. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass es Schwabenland ist. Werden wir aber korrigiert bestimmt, falls es nicht so sein sollte von einem.
Ich bin mir unsicher und schweige.
Ich weiß auch gar nicht so, nochmal zurück zu den Zuschriften und E-Mails, die wir so bekommen haben. Man kann es ja gar nicht so richtig abschätzen, wo die Hörerinnen und Hörer dann vor allen Dingen herkommen. Vielleicht musst du da im Schwabenland nochmal ein paar Sticker verteilen. Bisschen Werbung machen.
Das mache ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall war, als wir in Passau waren, da waren einige Lauscher aktiv. Auch vor Ort in der Halle, ne?
Ja, das hast du erzählt. Das ist natürlich spannend, dass wir dann im tiefsten Bayern da schon angekommen sind. Dann guck doch mal, kannst ja mal schauen, wenn du da in der Ballei bist, klebst du heimlich noch ein paar Sticker da irgendwie unter die Schulbank
auf
die
Tribüne ran. Ja, das ist wirklich so eine alte baden-württembergische Schule. Und dann ist die Ballei da angeschlossen. Ich meine, ich vor 2 Jahren waren wir das letzte Mal da.
Kannst du doch den Machern direkt mal ein paar Sticker da lassen. Freuen die sich bestimmt.
Da gibt es ja so eine Fanfreundschaft, ne? Zwischen
dem ersten FC Köln und NSU Neckarsulm, ja, das stimmt. Ja.
Oder ist das so eine, oder ist das eher eine Brieffreundschaft auf Anwaltsebene?
Nee, das ist schon eine langjährige Vereinsfreundschaft. Nicht ganz intensiv wie Werder Bremen und Rot-Weiß Essen, aber so in die Richtung. BVB immer mit FC ganz gut, aber die eigentliche Fanfreundschaft ist mit Bochum. Nee, Bochum ist Bayern, Entschuldigung. Mit wem hat denn der BVB eine Fanfreundschaft?
Oh, hier mit den Kölnern, mit den Geißbücken.
Ja, aber haben die nicht noch in irgendeinem anderen Verein? Warte mal, da komme ich gerade nicht drauf. Ich meine, die hatten noch irgendwie so eine Traditions-Fanfreundschaft. Naja. Erich, aber Sendungsvorbereitung hin oder her. Aktuelle Stunde ist Tischchen ist en masse, leider nur in der Spitze. Die Breite hat Ruhe. Vereinzelt wird noch gespielt. Vereinzelt bekomme ich mit, dass Teams aus den unteren Klassen sich noch verabreden quasi und es durchziehen.
Genau, es ist ja so, dass es nicht verboten ist zu spielen, sondern wenn beide Mannschaften einverstanden sind und sich darauf verständigen zu spielen, dann dürfen die Spiele ja stattfinden. Und habe ich aber jetzt neulich von einem Staffelleiter aus dem WTTV, habe ich das irgendwo in einem Interview gelesen, dass nur circa 3-4% der normal stattfindenden Spiele auch auf diesem Wege stattfinden und alle anderen Spiele ja im Moment ausfallen. Mhm. Aber da gab es ja Anfang der Woche gab es da ja Neuigkeiten. Und zwar hat zum Beispiel der WTTV entschieden, die Unterbrechung zu verlängern bis zum 20. Februar und dann neu zu entscheiden.
Stimmt.
Was denn? Und dann aber auch endgültig. Also es gibt dann auf gar keinen Fall nochmal eine Verlängerung. Es gibt dann eine Entscheidung, ob weiter oder Schluss. Mhm.
So ist dann wahrscheinlich auch irgendwann sinnvoll, weil man dann eben ja diese Rechenspiele auch aufhören, ne? In den Ligen, innerhalb der Liga und zwischen den Mannschaften, dass man schaut, okay, gegen wen kann man noch spielen, gegen wen nicht, wer macht da mit, wie kann man dann sich in der Tabelle ja auch nach vorne arbeiten, da muss es ja irgendwann schon eine Regel geben.
Ja, und vor allem, ich sag mal, ich glaube, so viel weiter nach hinten kann man den Restart dann auch nicht mehr schieben, weil die Spiele müssen ja auch irgendwann gespielt werden. Ich meine, wir hatten da eine Zuschrift auch erhalten mit genau dieser Thematik. Da ging es um den Wechseltermin, ne, der dann eigentlich dafür zu... Was wurde reklamiert?
Zu früh? Oder so insgesamt früh, ungünstig. Ne? Genau. Ich meine, das Thema haben wir, glaube ich, intensiv schon im letzten Corona-Sommer behandelt. Aber unsere tollen Ideen wurden nicht aufgegriffen. Es ist weiterhin der 31. Mai, der Wechseltermin.
Stimmt, da haben wir was gefordert, ne? Ja.
Und da hatten wir ja gefordert, ob man die Wechselfrist nicht irgendwie auf Mitte Juli schiebt, also zumindest in den Nicht-DTTB-Klassen, um die Saison länger laufen lassen zu können und auch dann Wechsel dann eben ein bisschen unkomplizierter in den Sommer hinein vonstatten gehen zu lassen. Und das war auch die Zuschrift, so die Frage, okay, er hatte, glaube ich, sich auch als Beispiel als Student, glaube ich, gesehen, der dann irgendwie auch immer erst im Oktober irgendwo anfängt zu studieren und, glaube ich, immer deutlich nach der Wechselfrist weiß, wo er, an welcher Uni er loslegen kann. Und das ist wirklich bis hin auch in die höchsten Klassen, wo ja Studierende auch hin und wieder aktiv sind in der Regionalliga, dritten Liga, wirklich ein Problem, dass du dich ja bewirbst an Unis für einen Studiengang und dann kriegst du wirklich, glaube ich, immer so, Bewerbungsschluss ist Juli oft oder Anfang, Mitte Juli und dann kriegst du im August Bescheid und dann hast du schon längst deinen Verein. Ne? Für diese Gruppe ist es doof, aber klar, man muss natürlich einen Termin irgendwie setzen und kann da keine Rücksicht nehmen auf die Studenten. Aber ich fand es mal ganz eine schöne Zuschrift.
Die armen Studenten, ne? Die armen Studenten.
Die armen Studierenden. Ja, aber ich meine, das ist schon, das stimmt schon, ich kann mir das vorstellen, dass es irgendwie hin und wieder zu zumindest schwierigen organisatorischen Aufgaben führt, ne? Dass man irgendwie dann bei einem anderen Verein unterkommen muss oder bei einem Verein unterschrieben hat, wo man wirklich jetzt weit, weit weg ist während seines Studiums. Ja. Und da kam die Frage auf, ob die Wechsel, Termine nicht nochmal überdacht werden könnten. Ja, glaube ich auch in diesem Jahr nicht dran.
Nee, ich glaube, das ist zu spät. Ne? Der Bundestag war schon, oder also der Tischtennis-Bundestag hat, glaube ich, schon stattgefunden. Da wird jetzt so schnell nichts mehr dran zu rütteln sein. Apropos, wir hatten ja die Präsidentin zu Gast. Und ich verfolge die, wie soll ich sagen, intensiv, nicht intensiv. Ich verfolge sie, sagen wir so. Und es gab eine Pressemitteilung, dass der DTDB sich zusammengesetzt hat und um auch über die Frage zu beraten und zu entscheiden, die wir in einer Umfrage mal aufgetan haben. Aber ich will jetzt noch nicht zu dieser Umfrage, sondern ich möchte erstmal.
Aber da kommen wir noch drauf, ne? Das war eine tolle Umfrage.
Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf.
Echt viele mitgemacht, ja.
Das um, weiß ich nicht, so gegen Mittag kam eine Nachricht auf tischtennis.de, dass die Verbände mehr oder weniger einstimmig sich dazu entschieden haben, die Saison in irgendeiner Form fortsetzen zu wollen. Mhm. Ist ja erstmal super. Und dann kam aber 3 Stunden später die Absage vom Niedersächsischen Tischtennisverband, dass die Saison abgebrochen wird und in der eigentlichen Rückrunde nur noch die Nachholspiele aus der Hinrunde ausgetragen werden. Mhm. Das fand ich ein bisschen komisch.
Achso, du meinst jetzt so von der Kommunikation her?
Und vom zeitlichen Ablauf her, also was sich da jetzt in den 3 Stunden irgendwie verändert haben sollte. Vielleicht kriegen wir da eine Antwort.
Bestimmt. Schreib doch Claudia mal an.
Ich frage mal nach.
Ich glaube, dass es insgesamt einfach ein unglaublich dynamischer Prozess ist, auch in den Verbänden, die ja dann auch irgendwie ihre spezifischen Regelungen haben von den Bundesländern aus und dann eben auch ja unterschiedliche Inzidenzen wieder in ihren Regionen haben. Ich glaube, das ist immer total schwer, da zum einen so eine bundeseinheitliche Regelung zu finden, auch wenn das begrüßenswert wäre. Und du hast dann eben die großen Verbände, die dann irgendwann für sich, glaube ich, gucken, wie ist die Entwicklung bei uns, was sagen die Inzidenzen, was sagen die Experten in dem Bundesland und Niedersachsen ist ein Flächenland. Ja, dann wird dann wahrscheinlich hin und wieder auch nicht alleine entschieden, aber eben dann doch mit dem Blick auf das eigene Bundesland.
Ja. Das kann ich absolut nachvollziehen, aber halt, ich kann nicht, oder ich sehe noch nicht, was sich da in 3 Stunden ändert.
Ja.
Oder in 2 Tagen.
Das Kuriose
ist mir nur aufgefallen, wollte ich ansprechen.
Finde ich gut, einen kritischen Blick, den hast du, Erich. Finde ich.
Das ist so.
Ist so. Den behältst du dir auch bei. Fakt. Ich habe auch eine Sache, die fand ich echt schwer. Ich bin ja auch jetzt seit Ende des Jahres nicht mehr mit dem TDVN beschäftigt. Fieber aber natürlich immer noch mit vor allen Dingen den Spielern mit, die ich da oft und lange betreuen durfte in den letzten Jahren. Und hatte mich ziemlich doll als Zuschauer oder als Verfolger, vor allen Dingen im Live-Ticker, dann wahrscheinlich auf das Top 12 gefreut. Ne, das,
oh ja, ersatzlos gestrichen.
Genau, das zweitwichtigste Jugendturnier nach den deutschen Meisterschaften. Klasse Turnier, so ein altes Format, das noch überlebt hat, wirklich alle gegen alle. So ein ehrliches Ranglistenturnier. Und das wurde sehr, sehr früh ersatzlos gestrichen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden.
Da gab es aber zumindest eine Begründung dazu, und zwar, weil es in Schleswig-Holstein stattgefunden hätte und die dortigen Vorschriften oder die dortige Corona-Schutzverordnung von Schleswig-Holstein hat es eben nicht zugelassen, dieses Turnier dort auszutragen. Warum hat man es dann nicht einfach woanders ausgetragen?
Genau die Frage habe ich mir dann auch gestellt. Also, weil ich dachte, das ist ja auch ein Turnier mit jetzt einer überschaubaren Anzahl an Teilnehmenden, also genau 48, ehrlich gesagt, in den 2 Klassen, plus Coaches, und du könntest ja auch dann, ja, egal, es wird Gründe dafür gegeben haben, ich möchte auch gar nicht jetzt irgendwie im Nachgang kann man immer so ein bisschen meckern, aber das fand ich einfach aus Sicht der Athletinnen und Athleten mega schade und hatte mich jetzt über den Zeitpunkt gewundert. Ja, genau wie du, denke ich auch, das hätte man vielleicht noch irgendwie dann einfach, weiß ich nicht, ne, wenn ich jetzt ich habe sofort irgendwie so an Refrath oder so gedacht, ne, an TV Refrath, die einfach unglaublich gut aufgestellt sind und wo ich immer glaube, es gibt dann vielleicht doch Vereine noch, die sowas dann auch schnell organisieren können, ne?
Aber ja, die ja auch das Top 24 ausgetragen hätten, ne?
Genau, und von daher, Das ist schade. Das war auch, glaube ich, für die Athletinnen und Athleten total schade. Und es ist natürlich auch echt schwierig jetzt für die Bundestrainer, finde ich, so für die ersten internationalen Turniere zu nominieren. Weil du einfach einen...
Eigentlich ohne Ergebnisgrundlage.
Ist ja, und ohne ja. einen, ohne den nationalen Vergleichswettkampf. Ja, aber c'est la vie, mon ami. So ist es gerade. Ne?
Ja. So. Aber zeitgleich, da ist auch dann wichtig, dass ein internationales Turnier stattfindet.
Genau. Und was so auch... 30 Kilo. Und was auch, finde ich, echt ein Unterschied ist, der Chancen birgt, aber auch irgendwie Schwierigkeiten mit sich bringt, ist, dass Training ja weiterläuft. Zum Beispiel heute beim FC, Donnerstagabend oder Donnerstagnachmittag, Jugendtraining findet statt, ist nicht so schlecht besucht. Herrentraining, Damentraining findet statt. Sind auch immer wieder Leute da, die irgendwie bei der Stange bleiben, möchte ich mal sagen. Und ich glaube, das ist der Unterschied zum letzten Lockdown, wo ja wirklich die Halle einfach zappenduster war. Jetzt fallen die Wettkämpfe weg. Das ist schon bitter genug für viele, die ja genau deswegen trainieren, Woche für Woche. Aber es gibt eben noch die Möglichkeit zu trainieren, ne, und zu spielen.
Ja, und die unbedingt heiß sind, Wettkämpfe zu spielen, die haben ja immer noch die Möglichkeit, sich bei den TT-Races oder TT-Cups, im WTTV ist es der Andro-Cup. Es gibt verschiedene Turnierformate in den Landesverbänden, wo man teilnehmen kann und wo man dann eben auch um wichtige TTR-Punkte wettkämpfen kann.
Aber das habe ich manchmal nicht ganz verstanden, wo wir jetzt ja schon so bei kritischen Nachfragen sind. Was ist der Unterschied zwischen einem Turnier, das ausgetragen werden darf, wo auch bis zu, weiß ich nicht, das weißt du vielleicht besser, 18, 19, 20 Spielerinnen und Spieler?
8.
8 nur?
Mhm.
Ah, okay. Ja, das beantwortet meine Frage schon. Nee, ist ja schon ein Unterschied zwischen 8 und dann immer 12 zu haben, ne, in den Sechsermannschaften.
Ja, 8 oder 12, aber an so einem Turnier ist es, glaube ich, also ich glaube, der Unterschied in der Begründung, warum das eine geht und das andere nicht, ist, dass du an dem Turnier freiwillig teilnimmst und an dem Wettkampfspielbetrieb, da bist du ja schon irgendwie so ein bisschen verpflichtet.
Mhm.
Wenn du da einmal zugesagt hast, dann bist du ja schon verpflichtet, da auch mitzuspielen.
Das stimmt, ja. Und da habe ich...
Deswegen ja, das eine ja, das andere nein.
Okay. Ja, hör mir ruhig zu. Nee, gut, dass du das weißt. Ich hatte mich nur gewundert, was der Unterschied ist, jetzt auch vor allen Dingen in Bezug auf die Gefahrenlage, ne? Aber das macht ja Sinn, dass die Leute einfach einzeln anreisen können und eben nicht so viele Teilnehmende dabei sind. Und in dem Zuge, dass ja Training erlaubt ist, fand ich, haben wir mehrere Zuschriften bekommen. Ich habe hier mal eine rausgesucht, die kam jetzt, ich glaube, vor so 10 Tagen, ich glaube knapp nach unserer letzten Sendung von, lass mich kurz gucken, Fabian Roth hat uns geschrieben und hat gefragt, ob wir Tipps haben für den Aufbau eines Jugendtrainings im Sinne von, wenn jetzt das Training wieder anlaufen kann oder wieder anläuft oder angelaufen ist auch oder auch weiterläuft in der Pandemiezeit, ob wir Tipps haben, wie man mit so einem Anfängertraining agiert. Und es kamen auch andere Zuschriften, die in diese Richtung gefragt haben, wie bekommt man die jungen Kids wieder in die Halle? Erich, hast du da Ideen? Also
gut, wie man die Kids in die Halle bekommt, da habe ich jetzt mehrere Beispiele gehört. Dass es tatsächlich immer noch ganz fantastisch funktioniert, wenn man es einfach über die Schule ausschreibt.
Mhm.
Wenn man irgendwie einen Verbund hat mit der Schule, dass es da... relativ einfach ist. Und ich habe jetzt schon von einigen Vereinen gehört, die sich auch im Moment, denen die Kapazitäten nicht ausreichen, weil es ja im Moment erfreulicherweise auch mal einen kleinen Buben gibt, weil eben nicht so viel stattfindet. Und wenn dann Tischtennis stattfindet, dann sind viele Kinder, viele Jugendliche heiß da drauf.
Mhm. Ja, ich glaube auch, wenn man das clever anlegt, wenn man das clever macht mit einem guten Hygienekonzept, sodass die Eltern zum Beispiel, die auch wichtig sind, da wenig Bedenken haben und man darauf achtet, dass die Abstände irgendwie eingehalten werden und vielleicht nicht zu voll ist die Halle, das ist sicherlich auch ein Grund. Glaube ich auch, dass man das vielleicht sogar so als kleine Chance sehen kann, ne? Wie gesagt, beim FC ist Jugendtraining auch super besucht und so aus der Trainerperspektive glaube ich zum einen auch diese Schulkooperationen sind super und zum anderen ich weiß immer, dass es total cool ist, wenn man die Kids auch so frühzeitig quasi connected mit irgendeinem etwas höherklassigen Spiel mal. Also, dass die auch Tischtennis so kennenlernen als...
Dass die einen Anreiz kriegen.
Genau,
ne?
So einen Anreiz kriegen, dass man die... Und da sind ja, freuen sich ja alle, keine Ahnung, ob das nun so ein Zweitligaverein ist wie der BVB oder FC oder auch ein Regionalligaverein um die Ecke oder auch ein Oberligaverein um die Ecke, da einfach mal einen kleinen Ausflug mit den, gerade mit dieser Anfängergruppe zu machen und dann vielleicht das vorher abzusprechen, auch nochmal die Stars quasi zu fragen, die es dann sind, egal, ne, ob das nun die erste Mannschaft, kann ja auch NRW-Liga spielen, das sind die Stars da in dem Verein, dass die dann nochmal nach dem Spiel sich 15 Minuten Zeit nehmen und mit den Kids spielen. Ich weiß noch, dass in meiner Jugendzeit und in Bremen damals immer dazu geführt hat, dass viele Kids richtig heiß gelaufen sind und so gesagt haben, wow, irgendwie...
Das will ich auch können, ne?
Das will ich auch können und vor allen Dingen auch zu sehen, dass es vielleicht wirklich auch machbar ist, weil das ja genau gerade in diesem Segment zweite Liga bis, weiß ich nicht, Verbandsliga ja auch irgendwie noch normale Menschen sind. Also ist nicht absolute... Also nicht nur absolute, wie soll man das sagen, so Vollprofis, ne, die dann so einfach auch anders daherkommen, weil sie einfach ihr Leben danach ausrichten.
Hm.
Das war noch so ein kleiner Tipp, wie man vielleicht zumindest viele halten kann, ne? Oder aber der Zugang über Schulen, über Grundschulen ist, glaube ich, wichtig. Und zum Aufbau eines Jugendtrainings, Erich, ich weiß nicht, wie kannst du dich an deine Trainingseinheiten als junger Spieler erinnern, was da dich besonders angefixt hat?
Ach, soll ich ehrlich sein?
Mhm. Na klar.
Ich hatte auch immer richtig Bock auf die 2x12 Minuten Fußball vorab. Die haben mir schon Spaß gemacht, auch in der Halle.
Ja, das auch, ja. Aber nicht nur die wahrscheinlich, ne?
Nee, nicht nur die. Und Fakt ist ja, dass ich tatsächlich als Jugendlicher oder als Jugendlicher, als Kind, ich konnte gar keine Rückhand, ne?
Mhm.
Wirklich gar keine Rückhand.
Mhm.
Vorhin ja auch nicht so richtig, aber das ging einigermaßen. Und ich weiß noch, wie ich da wirklich, also dreimal in der Woche immer weiter Vorhand, Konter, Diagonal. Es hat mir so viel Spaß gemacht, bis es irgendwann geklappt hat.
Also du hattest richtig Bock am Arbeiten, ne? Am Reinarbeiten.
Ich habe mich da wirklich richtig reingefuchst und hatte dann da auch so meinen Stammtrainingspartner und das hat wirklich, wir haben uns da, glaube ich, gegenseitig auch so ein bisschen duelliert und wollten immer besser sein als der andere.
Mhm.
Ja, so war es bei mir. Bei dir?
Ja, ich überlege auch gerade. Ich glaube, ich...
Ging denn früher bei dir der Rückhandschlag ein bisschen besser von der Hand oder war das immer schon so stocksteif?
Nee, das ist stock, da ging gar nichts. Da war nur Pressblock immer da. Ich überlege gerade, was mich angefixt hat als Jugendlicher, waren vor allen Dingen, glaube ich, auch im Training immer die kleinen Wettkämpfe. Also das ist...
Ja, das brauchte ich auch.
Das ist immer das so ein bisschen... Das war bei
mir auch ganz wichtig.
Bei aller Freundschaft und auch wirklich coolen Gruppenatmosphäre, die meine Trainer immer entfacht haben, gerade in Bremen, war es auch irgendwie immer so, waren es gespickt mit kleinen Wettkämpfen. Das Aufwärmtraining waren immer kleine Spiele, die Schnelligkeitsübungen waren mit kleinen Wettkämpfen verbunden. Ich glaube, beim Einspielen sogar teilweise ging es schon los, kleine Mini-Übungen zu spielen und zu zählen, wie oft schafft man es, manchmal zusammen mit dem Partner, manchmal gemeinsam, aber auf so einer humanen Ebene, jetzt nicht mit so Todesdruck oder so, aber das fand ich als Jugendlicher echt immer ganz cool. Ich weiß gar nicht, als Anfänger kann ich mich immer gar nicht so richtig erinnern, da fand ich ehrlich gesagt immer alles mega spannend, so wie du auch, dass ich einfach erstmal sau spannend fand, dass man so schnell besser wurde. Also, dass man am Anfang gemerkt hat, es geht gar nichts. Also, man kann den Ball einfach nullmal übers Netz spielen. Und zwei Wochen später.
Und vor allem auch gar nicht kontrollieren, ne?
Nee, nichts kontrollieren. Und zwei Wochen später, genau, einfach so durch so nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten am Balleimer oder im Einzeltraining. Ich glaube, dass das total wichtig ist, dass egal wie groß die Gruppe ist, dass alle in der Gruppe gerade am Anfang das Gefühl haben, dass sie so eine kleine individuelle Betreuung bekommen und sie individuell auch quasi an ihren Stärken und Schwächen arbeiten. Ich glaube, das hilft.
Ja.
Und weil die sich dann alle wertgeschätzt fühlen und mitgenommen fühlen und Natürlich gibt es früh irgendwie schon so eine Unterscheidung, weil einige lernen es schneller als die anderen. Aber wenn man es schafft, irgendwie von der Trainer-Spieler-Zuordnung, was natürlich nicht einfach ist, aber dass man irgendwie so alle 2 Wochen, 3 Wochen jedem Gruppenmitglied so einen kleinen Ball einmal garantiert, das muss ja auch nicht eine Stunde sein, aber so eine kleine Ballkiste oder so eine kleine Einzeltrainingssession in der Einheit, dann glaube ich, ist das super wertschätzend und die Kids kommen auf jeden Fall wieder. Das vielleicht
ja, so als das Tipp. Ja, glaube ich auch.
Keine Ahnung.
Ja.
Ja. Aber.
Ich war heute auch am Balleimer, wo du es gerade ansprichst.
Ist immer so, oder? Donnerstag ist doch Balleimertag.
Donnerstag ist Balleimertag. 6 Kisten.
6? Boah, das ist heftig. Ja.
Mhm. Unangenehm.
Ich glaube, ich gehe morgen nochmal ran. Ich brauche das vor so Wochenenden, wo Matches sind, dass mir einfach einer so ein bisschen halblang einwirft.
Ja, das war auch dabei. Das ist immer in der letzten Kiste. Letzte Kiste ist immer halblang.
Mhm.
Halblang, ja, lang, ganzer Tisch.
Spannend. Ja, Erich, kommen wir ein bisschen zum Spitzensport, oder? Zur ein bisschen
ja, gerne.
Nachgelagerten aktuellen Stunde. Aber mich interessieren ehrlich gesagt die Themen von der Basis. Und das sind ja viele, die wir da auch über die hiesigen Kanäle gerade per Mail oft bekommen. Die Fragen finde ich auch echt wichtig und spannend. Von daher heute mal der Spitzensport etwas später. Und wir wollen natürlich auch in der zweiten Sendung in diesem Jahr versuchen, wieder so ein bisschen einzuordnen. Was gab es alles? Und was ist passiert? Was ist Spannendes passiert? Ich habe hier mir alles aufgeschrieben. Es gab Tisch ins Bundesliga, es gab Champions League, es gab World Table Tennis Feeder in Düsseldorf und in Macau. Erich, womit fangen wir an?
Ich würde sagen, also die Champions League, da können wir, glaube ich, ziemlich schnell einen Haken dran machen. Da gab es nämlich genau keine Überraschung und kein überraschendes Ergebnis auch, wie ich finde. Mhm. Die großen 4 sind im Halbfinale und werden da jetzt die Klingen kreuzen. Und es gibt auf jeden Fall ein deutsch-russisches Finale, ne? Das steht schon mal fest.
Ach, das wusste ich nämlich noch gar nicht. Wer trifft aufeinander? Was sind die
Halbfinalbegegnungen? Ja, Borussia gegen Saarbrücken und Jekaterinburg gegen Orenburg.
Erich, was glaubst du denn, wer gewinnt die Champions League dann? Wenn du bist ja scheinbar im Game mit den Auslosungen. Also A, was ist dein Tipp fürs Finale? Und B, wer gewinnt, wer holt sich den Cup, die europäische Krone?
Ja,
ich denke dran, das ist bis jetzt unsere Quote.
So haben wir schon mal irgendwas richtig getippt?
Nee.
Aber komm, ich versuch's nochmal. Also ich glaube, das Finale wird sein Saarbrücken gegen
Orenburg 1-2
oder 3. Orenburg, genau. Orenburg. Pass auf, gegen Orenburg, genau, da haben wir ja schon mal die Mannschaftsausstellung von Orenburg, die haben wir schon einmal, da sind wir schon mal durchgegangen. Und ich glaube, dass dann dieses
die Würfel in die Auslosung gespielt.
Die können dann mit der 5, 1 und 4 spielen und gewinnen dann, glaube ich. Weil das ist in der mittleren Liste trotzdem noch die 8, 9 und 10.
Ja. Also du glaubst.
Ich glaube, an Orenburg führt kein Weg dran vorbei, egal in welcher Aufstellung.
Du glaubst, dass Saarbrücken
ja, ich glaube, Saarbrücken gewinnt gegen Borussia, auch wenn Timo jetzt wieder, glaube ich, am Wochenende das erste Mal zum Schläger greifen wird.
Oh, der macht sich nochmal frisch.
Es könnte ein Comeback geben gegen Fulda.
Ja.
Klar, da hat er es nicht so weit von zu Hause, kann er kurz hinfahren. Hat wahrscheinlich 2 Monate überhaupt nicht trainiert, aber spielt dann, also sorry rufend, aber dann spielt er 3 bis 4 schöne Sätze gegen Filos und dann ist er wieder drin.
Ach so, du meinst als Vorbereitung in der Bundesliga nochmal kurz. Ja, ja.
Genau, nur mal kurz ein bisschen Form aufbauen.
Mhm. Und ja, stimmt, glaube ich auch, könnte sein. Ich bin gespannt, ich glaube, die Borussia wird eine Revanche nehmen gegen Saarbrücken. Und bei den Damen ist Berlin nach der Pokalpleite ist auch im Halbfinale in der Ligue des Campione. Bin ich mal gespannt.
Die haben ja auch 10 Spielerinnen unter Vertrag.
Ne? Die haben so viele Spielerinnen unter Vertrag, das ist Wahnsinn. Aber im Pokalfinale können nicht alle da gewesen
brauchst
sein.
Brauchst du auch viele Trikots, ne, für so viele Spielerinnen.
Die sind so, alleine, ich war letztens mal auf der Seite von denen. Ich mache es mir nochmal kurz hier auf. Das ist Wahnsinn, wie groß der Kader ist. Wirklich unglaublich.
Und pass mal auf,
also ein bisschen wie Orenburg, ehrlich gesagt.
Ja, aber pass auf, ich fange mal an. Mhm. Da spielt auf jeden Fall Zhang Xiaonan, Nina Mittelham. Mhm. Wirklich, ich bin hier auf der Couch, ne?
Ich sehe das, du bist da nicht am Recherchieren.
Dann Britt Erland spielt da. Mhm. Jessica Göbel ist in der Formation. Mhm. Dann ist Irina Palina die Trainerin.
Die kann auch noch spielen.
Ja. So. Und dann haben wir noch eine Japanerin.
Nee, keine Japanerin. Ich glaube, ja?
Ich bin mir... Guck mal rein, ich glaube ja.
Ja, ich guck mal kurz.
Also auf jeden Fall viele.
Genau, Frau Mühlbach ist natürlich noch drin. Die hast du vergessen.
Ach, jo, die Katrin
Mühlbach. Ist noch am Start. Und das wusste ich, dass Dinger Ping auch noch dabei ist. Das wusste ich nicht.
Steht die da auch drin?
Ja, die steht auch noch dabei. Dinger Ping Abwehrspielerin und hat, glaube ich, bis vor 3 Jahren gefühlt kein Spiel in der ersten Liga verloren. Und die haben sie auch noch.
Seitdem aber auch nur 3, ne?
Stimmt, und du hast auch Sabina Surjan, die hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aus Serbien ist auch noch dabei.
Aus Serbien, ah.
Also insgesamt 7 Spielerinnen und Trainer. Okay, der Kader, ne?
Kannst Wahnsinn. Du so machen, ne?
Wobei wir beim FC können auch nicht, wir haben mittlerweile auch 6.
Ich wollte, du hast auch.
Große Kader sind momentan en vogue. Ist so.
Jo, das ist ja auch, da kommen wir auch nochmal dazu, wenn wir dann über die zweite Bundesliga sprechen. Da glaube ich ja, am Ende spielt dann tatsächlich der Verein ganz vorne mit, der dann auch den breitesten Kader hat, ne? Also die Wahrscheinlichkeit.
Der TDC Corona ist auch noch mit in der Liga, ne?
Als geheimer, das wird sich da irgendwie einschleichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt alle Mannschaften irgendwie in voller Sollstärke die Saison zu Ende spielen. Da wird es immer mal wieder irgendwie einen erwischen, ne? Das ist nun mal so.
Das stimmt. Ich muss da ganz kurz reingehen. Ich gucke hier gerade auf die Kamera, ne? Und vorhin warst du noch so halb präsent. Mit der Katze Katie, die so um dich rumschnurrte irgendwie. Und jetzt muss man so für alle Lauscher nur Lauscher. Ich gucke gerade ins Wohnzimmer von Erich, in dem ich ja auch schon mal sein durfte bei der grandiosen Weihnachtssendung. Und man sieht so nicht nur Umrisse von Erich, sondern jetzt hat er sich hingelegt und man kann so erahnen, wo sein Kopf ist. Und er ist auch so ein bisschen leiser geworden. Das Mikro ist so ein bisschen weiter.
Ja, weil ich hab's jetzt wieder. Ja, aber.
Du bist voll da, das war jetzt auch gar kein. Aber es ist,
L4, L5, ich sag mal, die.
Ja, die kenne ich auch.
Die spielen jetzt wieder einigermaßen mit, aber das ist jetzt nicht so, dass die in Topform sind, ne?
Nee.
Mein lieber Schwan.
FC Ratio Farm gegen FC Corona am Wochenende. Schönen Dank.
Boah. Ja. Aber wirklich, Ratio Farm hat mich gegen Passau ein bisschen nach vorne gebracht.
Okay, das war das Thema Champions League. Also für alle Interessierten, da sind wir jetzt mittlerweile Halbfinale angekommen und sind gespannt, wie sich die deutschen Teams natürlich schlagen werden. Und Tipps sind raus vom Plattenplausch. Dann
Zweite Liga haben wir auch einen Haken dran.
Das ist auch durch. Das wird dieses Wochenende nochmal spannend. Wir spielen alle ganz oft. Und dann kommen wir mal zur ersten Liga. TTBL, die spielt die Rückserie gefühlt im Januar durch.
Ja, und da ist nämlich genau das passiert, was ich für die Zweitliga auch befürchte, dass jetzt ja die Vereine da schon auch alle mal so ein bisschen gehandicapt sind, ne? Bad Homburg, Bad Königshofen, die haben jetzt durch Corona schon alle auch so ein bisschen
Das ist nicht einfach.
Schwierigkeiten, ne?
Nee, da fehlt mal der eine oder der andere und das ist natürlich gerade bei den Dreierteams auch nicht so ohne, ne? Und da sind die Kader teilweise auch breit aufgestellt, teilweise aber auch nicht.
Also genau, teilweise dann auch eher nicht, weil du musst ja auch einfach dann 4 oder 5 Leute bezahlen. Das ist,
Ich habe jetzt gesehen, Bad Königshofen hat jetzt überraschend, also für mich erstmal überraschend gegen Grenzau 3-0 chancenlos verloren. Aber dann habe ich gesehen, mit wem sie gespielt haben und dachte so, okay, das ist natürlich dann auch schwierig, ne? Mit Itagaki, ne, haben sie gespielt, einen ganz jungen.
Ja, das ist der Sohn vom Trainer, genau.
Junges Eigengewächs da und das ist natürlich schwierig, wenn man mit so einem ersten Liga aufläuft, dann weiß man, dass es eng wird hinten raus.
Ja, da muss dann schon alles zusammenpassen, aber die Spiele, die Bad Königshofen verloren hat, die haben sie auch wirklich alle knapp verloren, also
Ja, die bleiben, die sind safe drin, aber du, was du meintest, dass so Ausfälle, gerade Corona-Ausfälle, jetzt die
war Liga natürlich jetzt ein so Big Point für Grenzau, ne?
Ja,
total. Das Big war Point. Natürlich jetzt ein absoluter Big Point, ne?
Ja, die sind nochmal dran. Das wird dieser mögliche zweite Abstiegsplatz ist auf jeden Fall heiß umkämpft, wobei auch Bad Homburg ist jetzt noch nicht weg. Das ist eine echt spannende Liga dieses Jahr. Auch nach oben raus, mal gucken, wer sich da die Playoff-Plätze 3 und 4 sichert. Aktuell ist Mühlhausen auf 3 und Fulda auf 4. Wer hätte das gedacht? Die Ochsen sind auf 6. Neu-Ulm ist
mit dabei
auf 5. Und auch Bergneustadt noch. Und dann gibt es so eine Gap. Also das wird echt spannend, wer da in die Playoffs einzieht. Finde ich cool, dass so ein bisschen Spannung da ist. Und es kommen unglaublich viele Spiele. Ich habe geguckt, das ist Wahnsinn, wie viel die spielen. Also jetzt ist noch ein Spieltag, dann ist sofort nächste Woche wieder ein Spieltag. Die spielen so viel im Januar,
Februar. Ja, vor allem jetzt Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Sonntag. Immer was zu gucken, ne?
Kann man immer reinluschern. Bisschen TTBL, TV.
Apropos reinluschern. Ich habe reingeluschert beim WTT Fieder in Düsseldorf. Wann war das? Ich glaube, irgendwann in meiner Mittagspause mal.
Es waren ja zwei.
Beim zweiten habe ich reingeluschert, wo dann schon nicht mehr ganz so viele mitgespielt haben, weil sie auch dann zwischendurch mal positiv getestet worden sind.
Mhm. Wobei beim zweiten gab es ganz wenige, ich glaube kaum, also oder gar keinen positiven Test.
Ende vom ersten war, glaube ich, nicht so toll, ne?
Genau, und dann aber im zweiten war nichts mehr.
Ja. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann reingeluschert und habe gesehen, Riesenrallys, Hippler Robles und hinten dran der alte Viking. Der Trainerfuchs.
Ja, ich bin da eingesprungen als Coach von Hippie. Das hat Spaß gemacht. Ja.
Musstest du Eintritt bezahlen? Da in diesen elitären Club?
Nee, ich konnte eine Akkreditierung ergattern. Als Coach, darfst du das dann, ja.
Stark. Eintritt gezahlt. Ja gut, wenn Startgebühr, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn die Startgebühren 3,40 oder was sind.
Ja, das ist Ausbeutung, das kann man nicht anders sagen. Also der Gewinner geht mit Minus raus aus so einem Turnier. Das geht nicht. Ich finde, das ist...
Nee, aber ich verstehe nicht, warum dann Leute da mitspielen. Ich meine, das ist ja...
Das ist das Überraschende und es waren echt alle da. Ne?
Also, naja...
Also so die zweite
Reihe Europas war komplett da. Wenn Corona nicht wäre, dann wären noch viel, viel mehr da gewesen. Das ist ja das Traurige, ne? Also...
Ja, das stimmt.
Wer bezahlt denn da so 350 Euro Startgebühr?
Ich glaube, das zahlen die im seltensten Fall, zahlen die das selber, oder? Also du hättest ja auch mitspielen können, aber du hättest es selber gezahlt.
Nee, also da kaufe ich, weiß ich nicht, meiner Tochter lieber ein Fahrrad dafür oder sowas.
Ja, ist schon krass. Also das geht auch so nicht weiter. Ich glaube auch, wenn ich es richtig gelesen und gehört habe, dass der Weltverband jetzt schon nochmal darüber nachdenken wird, die Preisgelder anzuheben oder die Struktur ein bisschen zu verändern, weil das finde ich auch, das geht nicht. Das kann man keinem der Spieler, Spielerinnen zumuten. Natürlich, einige der Spieler verdienen schon sehr gutes Geld, alle in ihren Vereinen vor allen Dingen dann, die sich dann irgendwie nach diesem Plan richten müssen. Ist schon absurd. Also hatten wir schon oft, wird auch noch oft Thema sein in dieser Sendung, das ist komisch. Die Vereine finanzieren die Spieler, die Firmen finanzieren die Spieler und richten sich komplett nach diesem Kalender oder müssen sich auch nach diesem Kalender richten.
Wegen diesen Weltranglistenpunkten,
ne? Wegen diesen Weltranglistenpunkten und dann nimmst du an so einer Veranstaltung teil und Sam Walker hatten wir ja auch letztes Mal schon, der hat dann, spielt dann Halbfinale und geht mit einem ganz klaren Minus aus der Veranstaltung. Also das ist schon absurd. Ja, aber es war schön in Düsseldorf, um auf deine Frage zurückzukommen.
Erzähl mal, ja, was gab's da? Da gibt's ja auch immer so ein bisschen so ein kleines Anekdötchen, wirst du doch da bestimmt mitgemacht haben.
Ja, also erstens hat Hippie echt gut gespielt, fand ich, hat...
Stimmt, gegen Robles verloren, ne? Aber auch gegen
Robles erst verloren,
genau. Hat sich auch lange gewehrt, muss ich sagen. Das Spiel habe ich dann bis zu Ende geguckt.
Ja, und er hat vor allen Dingen vorher auch gegen Agiere aus Bremen gewonnen, Erstligaspieler immerhin, oder zumindest, ja, also spielt schon lange Jahre jetzt erste Liga. Und hat auch gegen Chirita, diesen jungen Rumänen, gespielt in der ersten Runde. Den muss er gewinnen, aber auch der ist jetzt nicht mehr ganz ohne. Hat er echt gut performt, im Doppel auch mit Kilian. Wieder weit gekommen mit Kilian Ort. Also die bilden echt ein tolles Doppel. Insgesamt ein erfolgreiches Turnier für Hippie, würde ich sagen. Und das zweite Highlight war für mich, glaube ich, dieses Wiedersehen mit Nathanael Molin. der mittlerweile für den französischen Verband arbeitet und die, wie ich finde, sehr herausfordernde, aber auch ehrenhafte Aufgabe hat, die beiden Lebruns, also Felix und Alexis Lebrun aus Frankreich zu betreuen und mit denen eigentlich durch die ganze Welt reist, Turniere besucht. Die waren vorher der Woche in Ochsenhausen, haben schon trainiert. Und er hatte mir geschrieben, ob ich komme. Und ich habe gesagt, ich bin wahrscheinlich als Coach dabei. Ansonsten wäre ich auch so nach Düsseldorf gefahren, um ihn zu besuchen, mit dem ich schon lange, lange Jahre befreundet. Und das war das zweite Highlight, ihn zu sehen. In seiner Funktion jetzt, ich würde schon behaupten, die zwei größten europäischen Talente zu betreuen. Ich habe die auch zum ersten Mal live gesehen und war hin und weg, muss ich sagen, Erich.
Das hast du mir erzählt. Ja, du hast geschwärmt von der Aura, die ausstrahlen.
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen das falsche Wort bei so jungen Menschen, aber ja, die Ergebnisse können alle nachlesen, dass jetzt mit Felix Lebrun, 15-Jähriger, eigentlich jetzt Wochenende für Wochenende zumindest nicht gestandene, aber schon Erstligaspieler wegspielt, wie Akuzu in dem Fall, Schiposch, also der hat gegen so viele gute Spieler, die jetzt in Deutschland für die Zweitliga vorne eigentlich zu gut wären, auch nicht nur knapp gewonnen, sondern einfach ganz klar geschlagen. Und das finde ich mit 15 schon erstmal von den Ergebnissen her irre. Das ist das eine. Das andere ist die Unbekümmertheit von ihm, aber auch von seinem älteren Bruder Alexis, der ja quasi in seinem letzten Jugendjahr erst so richtig durchgestartet ist, auch in der französischen Nationalmannschaft seine erste EM gespielt hat. Und da ist keiner im Schatten von dem anderen. Auch Alexis hat unglaublich gespielt. Ne? Ich meine, gegen Dang Chu gewonnen.
Und auch ein großes Spiel gegen Patrick Franziska gemacht.
Ne? Genau, hat echt ein tolles Spiel gegen Franz gespielt und hat sich da mit allem gewehrt, was er hat. Und die Art und Weise, wie sie Tischtennis spielen, begeistert mich. Sehr offensiv ausgerichtet, sehr variabel im Aufschlagspiel, unglaublich variabel. Also die haben so viele verschiedene Aufschläge, die sie auch wirklich einsetzen können auf hohem Niveau. Das ist schon eindrucksvoll. Und auch die, wie soll man das sagen, die Antizipation, was ich ja ganz wichtig finde, also die sind passiv schon echt auch stark, können viel übernehmen und sind von der ganzen, wie soll man sagen, so von der Grundherangehensweise, wie sie auch emotional in diesen Matches agieren, finde ich schon besonders für das junge Alter. Also sehr positiv, sehr heiß, sehr gierig. Und wenn das noch so bleibt, lange Zeit, dann sind das auf jeden Fall meine beiden, wie soll man das nennen, aber schon so Hoffnungen auf europäischer Bühne, die vielleicht auch nochmal über den klassischen Werdegang von so einem Top 40 der Weltspieler hinaus was machen können. Also wirklich, ich war beeindruckt.
Ja, ich hatte die noch gar nicht so richtig, auf dem Schirm, aber wenn du jetzt da so in den höchsten Tönen von den Jungs schwärmst, dann werde ich mir,
Welche Spiele du dir angucken kannst, ist echt spannend. Alexis Lebrun gegen Sadie Meissner. Ein Tag bevor ich da war, habe ich mir das angeguckt, live. Haben die ja viel übertragen. War übrigens wirklich top organisiert, muss man nochmal einen Riesenlob auch an die Düsseldorfer abgeben. Das war wirklich echt klasse organisiert mit den kurzen Wegen von der Trainingshalle in die Spielhalle. Ich glaube, es haben sich alle ganz wohl gefühlt, auch mit den Zimmern dann direkt dort und so. Das war schon gut für so eine Veranstaltung, war das optimal. Und auch Cedric hat einen unglaublichen Run gerade oder hat ein sehr gutes Niveau. Und der gegen Alexis Lebrun, das war wirklich jetzt gerade so ich stehe da ja auch drauf, so Aufschlag Fans, war das ein Leckerbissen. Und auch was so.
Wenig Rückhand, viel Vorhand, ne?
Ja, und wenn Rückhand, dann aber eben auch sehr variabel, ne? Wobei wenig Rückhand ist bei Alexis ist falsch. Also der spielt, ich würde behaupten, dass der aktuell eine der besten Rückhandschläge Europas jetzt schon hat. Also wenn du dem langsam. Ist kein Witz. Wenn du dem langsam in den Rückhand ziehst, der hat eine unfassbare Quote, wie der gegengeht, mit so viel Qualität. Ich meine auch, dass ich Dangi auch echt ein bisschen hab staunen sehen. Und Dang Chu spielt ja Rückhand, ist auch nicht so blind.
Nee, geht auch, ja.
Also war eine tolle Veranstaltung, einfach aus mehreren Gründen. Und ich kann allen Lauscherinnen und Lauschern auch nur nahelegen, sich die beiden Namen mal zu merken und so ein bisschen vielleicht mal zu schauen, was es schon an Schnipseln im Internet gibt. Da gibt es schon einiges.
Doppelturnier haben sie gewonnen, ne? Sehe ich gerade.
Ja, auch nicht so ohne, ne? Also, ich glaube, mit Robles und Ionescu jetzt auch ein relativ gestandenes Doppel, das er mitgespielt hat.
Vize-Weltmeister, ne?
Genau. Und zum Beispiel Felix Lebrun spielt ja auch mit Penholder. Das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Also auch das bringt eine gewisse Note rein. Und der hat gegen Ionescu gespielt, Viertelfinale meine ich, gegen Ovi aus Rumänien. Auch immer erste 50 der Welt seit mehreren Jahren. Und das stand auch 9-9. Im siebten.
Hat er nicht sogar Matchbälle gehabt?
Glaube ich auch, ja. Das kann sein.
Vielleicht einen, ne?
Ja. Und weißt du was, Erich? Ich bin Ende Februar, wie es aussieht, nochmal in Südfrankreich, in Montpellier.
Ach, schön.
Und schau da vorbei.
Trainieren die da?
Genau, die leben und trainieren dort. Und der französische Verband, glaube ich, tut ziemlich viel, dass da natürlich dann auch vernünftig trainiert wird. Und da habe ich irgendwie jetzt mit Nat abgemacht, dass ich dann natürlich auch nochmal vorbeischauen darf und freue mich schon ziemlich drauf. Ja, vielleicht einen kleinen Plausch aus der Halle raus dann aufnehmen.
Ja. Montpellier, wo liegt das? Ich kenne mich da gar nicht.
Südfrankreich, direkt am Mittelmeer, unten.
Schön.
Ja, ja, das ist ein fantastisches Wetter auch schon im Februar.
Bisschen noch mal frischen Fisch essen, ne?
Frischen Fisch. Ja, ist so.
Schön. Ja. Sag mal, also da wünsche ich dir ganz viel Spaß, aber ich frage mich jetzt, ob beim WTT Macau, ob da der Gewinner auch mit 500 Euro nach Hause gegangen ist.
Ja, oder ob die auch irgendwie, weiß ich auch nicht, so ausrechnen müssen, ab wann sie vielleicht pari rausgehen. Ja, das war noch parallel, oder kurz danach war das, ne? Das FIDA in Macau.
Minimal stärker besetzt?
Kann man so sagen, ja. Waren eigentlich chinesische Meisterschaften, ne?
Im Viertelfinale 8 Chinesen.
Das war wahrscheinlich das bestbesetzte Turnier aller Zeiten, oder?
Fakt. Und auf jeden Fall gibt es da auch einen neuen Shootingstar, der mal wieder so ein bisschen Wirbel da reingebracht hat. Und zwar heißt der junge Mann Xu Xingbin.
Den müssen wir uns merken.
Xu Xingbin heißt er. So. Xu Xingbin oder so. Wie man es. Na.
Wahrscheinlich schon.
Bin ich mir nicht sicher. Ja, warte mal, ich versuch's nochmal. Xu Xingbin. Ich glaube, das ist gut.
Doch, ich glaube,
so ist ja, glaube ich. Da, und der hat den Fan Zhendong auch ganz gemütlich mal hier beiseite genommen.
Wahnsinn.
Wang Chukin, da lagen wir, glaube ich, mal so ein bisschen richtig, weil dem haben wir ja, gut, das ist jetzt auch der, also wenn du darauf tippst, kriegst du auch keine richtige Quote, aber
1,01 ist die
Quote. 1,01. Dass der irgendwann mal ganz weit nach oben kommt und so ein Turnier mal gewinnt und auch mal vielleicht so ein Weltturnier gewinnt, da haben wir ja so ein bisschen drauf gesetzt, oder? Also ich glaube, von dem haben wir mal so richtig geschwärmt. Absolut zu Recht.
Ja, ne? Der kommt jetzt.
Und der hat's ja auch gemacht, ne?
Der hat's gemacht. Der hat erst den Malong rausgenommen.
Ja, ja. Der hat endlich mal dafür gesorgt, dass wir nicht komplett wie Deppen dastehen.
Gewisse Expertise können wir uns darüber ziehen jetzt.
Ja. Endlich.
Wie ungefähr alle. Der Tisch in der Szene.
Das ist nicht sehen. So schwer, ne? Das ist ungefähr, ja.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Erich, was ich noch hier auf dem Tableau habe, ist, dass du ganz heiß warst, auch nochmal die Auswertung der fantastischen Instagram-Umfrage. Also vor allen Dingen vom Umfang.
Ja, ja, ja.
Da musst du dich doch mal aufraffen von deinem Sofa jetzt.
Ja, ja, komm, da komme ich nochmal hoch. Pass mal auf.
Jetzt regt sich wieder
der
Koloss von Dortmund.
Da hatten wir so viel. Oh, aua, das war das Knie. Da hatten wir so viele
Teilnehmende, ja.
Sag mal, wie viele waren das? Das waren überraschend. Also ich war da.
Es waren sehr viele. Ich habe keine genaue Zahl. Es waren unglaublich viele. Ich glaube, es waren weit über 500, oder? Die mitgemacht haben? Oder übertreibe ich jetzt?
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es waren viele.
Ich habe es nicht mehr. Auf jeden Fall war das Ergebnis sehr, sehr deutlich, ne? Mhm.
Voll deutlich. Hast du es im Kopf? Oder hast du die Zahlen?
Es waren knapp an der 80%.
Genau. Ich habe auch jetzt 75 im Kopf gehabt. Die gesagt haben, dass die zweite Liga eine Profiliga ist.
Und? Was sagst du?
Ja, ich habe auch gesagt, dass ich es so sehe. Gerade die Entwicklung der zweiten Liga geht in die Richtung, dass immer mehr Profis unterwegs sind. Und das haben wir, glaube ich, schon auch kurz davor gesagt, dass die Definition von Profi natürlich ist, dass die Spieler davon leben können. Und männerlastig, wie wir leider oft sind, haben wir natürlich nicht den Einschub gemacht, wie es bei den Damen aussieht. Den Einschub hat dann gebracht, Christi Todd hat uns geschrieben.
Christi Todd hat uns ein kleines, ja, da habe ich mich auch, da musste ich auch schmunzeln. Christi Todd hat dann die Frage gestellt, ob das denn auch für die Damen in der zweiten Bundesliga gilt, die Umfrage. Selbstverständlich, oder?
Ja, hat mitgegolten, aber was natürlich richtig ist, dass die Differenz gerade im Verdienst bei den Damen und bei den Herren, glaube ich, vor allem in der zweiten Liga unglaublich auseinandergeht.
Ja, das glaube ich auch, ohne es genau zu wissen, aber dann stelle ich mal die, also du weißt, dass ich anderer Meinung bin, weil ich bin der Meinung, eine Profiliga ist man dann, wenn man irgendwie,
genau,
das, wenn, ja. wenn die Liga, wenn es eine lizenzierte Profiliga ist. Ich kann es bei den Damen verstehen, dass man die als Profiliga einstuft, weil es einfach die höchste deutsche Spielklasse ist.
Also bei der Damen-Bundesliga
meinst du? Ja. Genau, ja, okay. bei der ersten Bundesliga der Damen. Die Begründung, die dann auch vom DTDB kam, warum die zweite Liga eine Profiliga ist, war ja, dass ein Großteil der Spieler dort einen Teil ihres Einkommens verdienen.
Mhm.
Richtig? Mhm. Stimmt?
Ich glaube ja.
Aber das ist in der dritten Liga genauso. Und in der Regionalliga genauso.
Nee, echt?
Gut, gibt's in der Regionalliga nur ein Schnitzel danach?
Nee, aber es geht doch um die...
Wo ist denn der Unterschied? Wie groß muss denn der Anteil, den du verdienst, sein, um deinen Lebensunterhalt zu unterstreiten, bestreiten, damit es professionelles oder eben nicht professionelles?
Ja, das stimmt. Das ist,
müssen das 50% sein? Müssen es 30% sein? Müssen es 70% sein?
Ja, und vor allen Dingen genau, wie hoch ist der Lebensunterhalt überhaupt? Ne? Das, genau. Ja.
Ja, ist also nicht, das ist ja irgendwie die Aussage, also die Begründung, die. Also ich bin erstmal, grundsätzlich bin ich froh darüber, dass wir spielen können. Fakt, ich möchte auch spielen. Das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie so rüberkommen, dass ich nicht spielen möchte, weil ich mich nicht als Profi sehe. Also ich sehe mich nicht als Profi, aber ich möchte trotzdem spielen, deswegen bin ich froh, dass wir spielen, aber ich bin immer noch der Meinung, dass die zweite Tischtennis-Bundesliga keine Profiliga ist und die Begründung, die dort geliefert wurde, ist mir persönlich deutlich zu schwammig.
Das kann ich nachvollziehen, ja, gerade wie du es jetzt aufgefächert hast, stimmt das total. Und vor dem Hintergrund müsste man gerade in der Damen-Zweiten Liga wahrscheinlich noch klarer sagen, dass es noch weniger Profiliga ist, ne? Weil einfach die wahrscheinlich, also ich weiß es auch, ich würde tippen, ohne es genau zu wissen, dass die wenigsten Vereine dort irgendwie Profiverträge im Sinne von Lizenzverträge für die Sportlerinnen anbieten. Ne? Um jetzt Christis richtigen Einwand nochmal mit aufzunehmen bei uns hier.
Aber vielleicht fragen wir sie einfach mal. Ich glaube, die Christi Todd, die wäre, glaube ich, eine, die...
Ja, die fragen wir mal.
Ach du, die muss schon einen Termin.
Nächsten
Gast. Ja, die muss nochmal einen Termin frei haben für uns.
Apropos, weißt du was? Wir hatten ja noch so ein leichtes, kleines Date mit Annette Kaufmann, ne? Da müssen wir auch nochmal die Fühler ausstrecken und gucken.
Ja, die ist jetzt, glaube ich, gerade in der Schulphase und wenn die vorbei ist, dann... drücken wir hier alle Daumen, dass er bei uns, dass er Zeit findet.
Ja, das wäre cool. Fällt mir gerade so ein, ja, aber...
Dann wären wir wieder frauenlastig.
Ja, klar, unbedingt.
Müssen wir auch mal machen, ne?
Logisch, logisch.
Ja, wie gesagt, also das Ding mit dieser zweiten Liga und mit diesem Profi-Ding, das ist mir ein bisschen... Also die Begründung dazu, die passt mir nicht.
Ja, richtig. Ich finde, du bist heute so meinungsstark. Kritisch und meinungsstark. Ist top. Wirklich. Also was du heute hier...
Begründet auch. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich schlechte Laune wegen dem Wetter. Oder weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich nehme mal Vitamin D.
Also lieber Lauscherinnen und Lauscher, wenn ihr Erich ein bisschen aufpäppeln wollt, der schickt uns eine E-Mail an ihn, vor allen Dingen auch direkt offenesohr@plattenplausch.de. Wir freuen uns mehr denn je über witzige oder auch nicht witzige kritische Beiträge natürlich zu unseren Sendungen und zu dieser Sendung und freuen uns immer, wenn Mails reinkommen, versuchen sie schnell zu beantworten. Und wenn ihr Erich so erwischt, wie er gerade ist, dann ist er sofort auch da und geht auf alle Fragen ein und
pöbelt zurück.
Pöbelt direkt rein. Also bleibt freundlich, bitte. Bleibt freundlich. Ja, freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr unsere neue E-Mail-Adresse nutzt oder Ja, und nochmal ein Riesendanke an die Teilnehmenden von der Umfrage. Das war Wahnsinn. Das hat uns sehr überrascht, dass so viele Leute sich dann doch diese Frage auch zum Thema zweite Liga gestellt haben. Und wir dann wissen, dass wir nicht in so einem völligen kleinen, in so einer kleinen Welt hier irgendwie berichten aus unserer Liga, die uns umtreibt, immer noch Wochenende für Wochenende. Ja.
Das ist so, ne?
Ist so.
Ihr geht gegen wen geht ihr denn nochmal dran am Wochenende?
Wir spielen gegen, wie gesagt, Saarbrücken 2.
Ach, Saarbrücken 2.
Bin ich gespannt. Ja. Und deswegen, Erich, werde ich jetzt das Wochenende morgen früh einläuten müssen, deswegen früh aufstehen, um noch was zu schaffen. Und deswegen.
Ja, glaubst du, ich nicht, oder was?
Bei dir weiß ich, bin ich ja sicher.
Ja, das ist Fakt. Ich mache jetzt auch kurz ein kleines Stretching und dann lege ich mich, glaube ich, ab.
So, ein Stretching vor Mitternacht und dann.
Mitternacht komme ich morgen nicht hoch. Sonst komme ich nicht hoch.
Ich mache morgen früh wieder Hips Like Honey.
Was für ein Ding?
Hips Like Honey. Hips Like
Honey. Was ist das denn?
Ja, eine Hüftschule.
Wie sich das alles verändert hat, ne?
Ja, ja.
Früher hast du geguckt, wenn du zum Spiel gefahren bist, Auswärtsspiel, ob irgendwo noch eine Disco in der Nähe ist oder so. Und jetzt musst du gucken, dass du genug Ibuprofen in der Tasche hast. Und am besten noch eine wärmende Salbe.
Ja. Und Erich, was man auch nochmal kurz rausposaunen darf und kann, ist vielleicht eine Sache, die uns wirklich überhaupt nicht interessiert und deswegen auch gar nicht Thema bei uns geworden ist, dass der Bachelor aus dem Tischtennis kommt, ne?
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Das ist für uns irgendwie.
Das
müssen uns entschuldigen bei allen RTL-Fans, aber das ist für uns.
Ja, viel Spaß.
Toi, toi, toi.
Ohne
mich,
ohne uns.
Haut rein, 2100 Punkte. Viel Glück. Ach, jetzt sind wir hier so destruktiv, das gibt's doch gar nicht. Erich, ich hab mir mega Spaß gemacht.
Ja, auch, hast du auch nochmal abgerotzt zum Schluss.
Warum gute Laune im Januar nochmal hier und wir nähern uns bald wieder den sonnigen Tagen hier im Plausch.
Und wir hören uns im hoffentlich flauschigen Februar.
Im bekanntermaßen flauschigen Februar in Deutschland, ja. In dem
genau. Wir uns. Im sicher nasskalten.
Bleibt alle gesund und bleibt in der Halle, bleibt am Ball.
Gesund kann man ja gar nicht mehr wünschen, das ist unrealistisch. Man kann eigentlich nur noch einen milden Verlauf wünschen.
Genau.
Wir wünschen allen einen milden Verlauf.
Genau, wirklich jetzt, ganz ernst, ja, weil es gibt immer noch schwere Verläufe, das ist ja noch nicht ganz ausgestanden, aber bleibt optimistisch, sagt immer Ingo Zamperoni, ne, in den Tagesthemen, bleiben Sie optimistisch, finde ich immer fantastisch. Also, bleibt am Ball und bis bald.
Au revoir.